Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 9. Juni. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Könige lesen wir von Kapitel 4, Vers 20 bis Kapitel 6, Vers 38. Salomos Reich und seine Hofhaltung. Die Menschen in Juda und Israel waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Alle hatten genug zu essen und zu trinken und waren glücklich. Salomo herrschte über alle Königreiche vom Euphrat bis zum Gebiet der Philister und zur Grenze Ägyptens. Sie erkannten seine Oberherrschaft an und zahlten ihm Tribut. So blieb es während der ganzen Regierungszeit Salomos. Salomo brauchte für seine Hofhaltung täglich 3 Tonnen feines und 6 Tonnen gewöhnliches Mehl, 10 im Stall gemästete Rinder, 20 Rinder von der Weide und 100 Schafe. Dazu kamen noch Hirsche, Rehe, Gazellen und gemästetes Geflügel. Salomos Herrschaft erstreckte sich über das ganze Gebiet westlich des Euphrats und über alle Könige, die dort regierten, von der Stadt Tifsach bis nach Gaza. Mit allen Nachbarländern hatte er Frieden. Während seiner ganzen Regierungszeit lebten die Leute in Juda und Israel von Dan im Norden bis Beerscheba im Süden in Sicherheit und Wohlstand. Jeder konnte ungestört unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzen. Salomo hatte 12.000 Pferde für seine 4.000 Streitwagengespanne. Die Verwalter seiner 12 Provinzen versorgten ihn und alle, die an der königlichen Tafel speisten, mit Lebensmitteln, sodass es an nichts fehlte. Jeden Monat war eine andere Provinz dafür zuständig. Sie beschafften auch Gerste und Stroh für die Wagenpferde und anderen Zugtiere und brachten es nach einer festgelegten Ordnung jeweils dorthin, wo es gebraucht wurde. Salomos Weisheit. Gott schenkte Salomo große Weisheit und Einsicht und ein Wissen so unermesslich wie der Sand am Meeresstrand. Salomo übertraf darin sogar die Weisen Arabiens und Ägyptens. Er wusste mehr als alle Menschen, auch mehr als der Esrachiter Ethan und als Heman, Kalkol und Dada, die Söhne Mahols. Sein Ruhm verbreitete sich unter allen benachbarten Völkern. Er verfasste 3000 Weisheitssprüche und 1005 Lieder. Er sprach darin über alle Arten von Bäumen, von der Libanon-Zeder bis zum Isop, der an Mauern wächst, und ebenso über die großen Landtiere, die Vögel, die Kriechtiere und Fische. Aus allen Völkern kamen Leute, um Salomo zu hören, wenn er seine Weisheitsworte vortrug. Alle Könige der Erde, zu denen der Ruf seiner Weisheit gedrungen war, schickten Gesandte zu ihm. Salomo schließt einen Vertrag mit König Hiram. König Hiram von Tyrus war stets ein guter Freund Davids gewesen. Als er erfuhr, dass Salomo anstelle seines Vaters König geworden war, schickte er eine Gesandtschaft nach Jerusalem. Daraufhin ließ Salomo Hiram ausrichten: Wie du weißt, konnte mein Vater David dem Herrn, seinem Gott, keinen Tempel bauen. Er musste sich ständig gegen die Angriffe der Nachbarvölker wehren, bis der Herr ihm den Sieg über sie gab. Mir aber hat der Herr, mein Gott, Frieden geschenkt. Niemand greift mich an, kein Unheil bedroht mich. Darum habe ich mich entschlossen, einen Tempel zu bauen, einen Wohnsitz für den Namen des Herrn meines Gottes. So hatte der Herr es vorgesehen, als er zu meinem Vater David sagte: Dein Sohn, dem ich nach deinem Tod die Herrschaft übertragen werde, soll meinem Namen ein Haus bauen. Deshalb bitte ich dich, lass auf dem Libanon-Gebirge für mich Zedern fällen. Meine Arbeiter werden den deinen dabei zur Hand gehen. Ich erstatte dir den Lohn für deine Leute, fordere, was du für angemessen hältst. Du weißt ja, dass wir in Israel niemand haben, der so gut Bäume fällen kann wie deine Untertanen im Gebiet von Sidon. Als Hiram die Botschaft Salomos erhielt, freute er sich sehr und sagte: Dem Herrn sei gedankt, dass er David einen so tüchtigen Sohn geschenkt hat, der dieses große Volk regieren kann. Er ließ Salomo sagen: Ich habe deine Botschaft erhalten. Ich bin bereit, deinen Wunsch zu erfüllen und dir das Bauholz zu schicken. Meine Arbeiter werden die Stämme vom Libanon zum Meer hinunterschaffen. Dann lasse ich sie zu Flößen zusammenbinden und die Küste entlang zu dem Platz bringen, den du mir nennen wirst. Dort werden meine Arbeiter die Flöße wieder auflösen und deine Leute können die Stämme für den Weitertransport übernehmen. Du wirst mir gewiss dafür auch einen Wunsch erfüllen und mir Lebensmittel für meinen Hof schicken. Salomo erhielt von Hiram die Zedern- und Zypressenstämme, die er brauchte. Dafür lieferte er für den Unterhalt von Hirams Königshof jährlich 3000 Tonnen Weizen und 4000 Hektoliter feinstes Olivenöl. Der Herr hatte Salomo Weisheit geschenkt, wie er es ihm versprochen hatte. Deshalb herrschte Frieden zwischen Hiram und Salomo und die beiden schlossen ein Bündnis. Vorbereitungen für den Tempelbau. König Salomo ließ in ganz Israel 30.000 Leute zum Frondienst ausheben und stellte sie unter die Leitung Adonirams. Jeweils 10.000 mussten einen Monat lang auf dem Libanon arbeiten, danach durften sie für 2 Monate nach Hause. Darüber hinaus arbeiteten für Salomo in den Bergen Judas 80.000 Steinbrecher und 70.000 Männer, die die Steinblöcke abtransportierten. Dazu kamen 3.300 Aufseher, die den Provinzverwaltern Salomos unterstellt waren und die gesamte Arbeit überwachen mussten. Auf Befehl des Königs brachen sie mächtige Steinblöcke von bester Qualität für das Fundament des Tempels. Sie wurden im Steinbruch zurechtgehauen. Die Bauleute Salomos und Hirams sowie Männer aus der Stadt Byblos bearbeiteten die Steinblöcke und Stämme, wie sie für den Bau des Tempels gebraucht wurden. Salomo baut Gott einen Tempel. 480 Jahre waren seit der Befreiung der Israeliten aus Ägypten vergangen. Da begann König Salomo im 2. Monat seines 4. Regierungsjahres, dem Monat Sif, ein Haus für den Herrn zu bauen. Das Tempelhaus, das er bauen ließ, war 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Vorhalle war ebenso breit wie der Hauptbau und 5 Meter tief. In den Mauern ließ er Fensteröffnungen anbringen mit Rahmen und Gittern aus Stein und ließ außen an den Seitenwänden und an der Hinterwand einen mehrstöckigen Anbau aus Holz errichten. Die Mauern des Tempelhauses verjüngten sich außen stufenweise, so konnten die Balken der Holzkonstruktion auf dem Vorsprung aufliegen und brauchten nicht in die Tempelmauer eingelassen zu werden. Der Anbau war im untersten Stock 2,5 Meter tief, im mittleren 3 und im obersten 3,5. Die Mauern des Tempels wurden aus unbearbeiteten Bruchsteinen erbaut. Auf der ganzen Baustelle wurden weder Hämmer noch Meißel noch andere eiserne Werkzeuge verwendet. Der Eingang zum Anbau war auf der Südseite. Vom Erdgeschoss führte eine Treppe zum mittleren Stockwerk und von dort zum Oberstock hinauf. Als die Mauern aufgeführt waren, ließ Salomo eine Decke aus Zedernbalken und Zedernbrettern als Dach über das Tempelhaus legen. Der Anbau lief um das ganze Haus herum und war durch Zedernbalken mit der Tempelmauer verbunden. Jedes Stockwerk war 2,5 Meter hoch. Damals erging das Wort des Herrn an Salomo und er sagte zu ihm: »Wenn du nach meinen Geboten lebst, meine Rechtsordnungen befolgst und auf alle meine Weisungen achtest, will ich dir gegenüber die Zusage einlösen, die ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde in diesem Haus, das du mir baust, mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk Israel niemals im Stich lassen.« Die innere Ausstattung des Tempels. Nachdem Salomo den Rohbau des Tempelhauses vollendet hatte, ließ er die Innenwände vom Boden bis zur Decke mit Zedernholz täfeln und den Fußboden mit Zypressenholz auslegen. 10 Meter von der Rückwand entfernt wurde eine Zwischenwand aus Zedernholz aufgeführt, um einen Raum für die Wohnung des Herrn, das Allerheiligste, zu schaffen. Der verbleibende Innenraum war also noch 20 Meter lang. Er war ringsum mit Zedernholz getäfelt, nirgends war das Mauerwerk zu sehen. Die Täfelung war mit Schnitzereien in Form von Blüten und Früchten verziert. Im hinteren Teil des Baues ließ Salomo die Wohnung des Herrn herrichten. Hier sollte die Bundeslade ihren Platz finden. Der Raum war 10 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Die Wände waren mit reinem Gold bedeckt. Salomo ließ auch einen Altar aus Zedernholz machen. Er sollte vor dem Allerheiligsten stehen und wurde ganz mit Gold überzogen. Auch die Wände des Tempelhauses wurden mit Gold überzogen. Vor dem Allerheiligsten wurden goldene Ketten quer durch den Raum gespannt. Für das Allerheiligste ließ Salomo 2 Cherubfiguren aus Olivenholz schnitzen. Jede war 5 Meter hoch. Ihre Flügel maßen je 2,5 Meter, sodass die beiden Flügel ausgespannt eine Länge von 5 Metern hatten. Beide Figuren hatten genau die gleiche Größe und Gestalt. Salomo ließ sie nebeneinander im Allerheiligsten aufstellen. Ihre ausgespannten Flügel berührten einander in der Mitte des Raumes und reichten außen bis an die Seitenwände. Auch diese Cherub-Figuren wurden mit Gold überzogen. Die Wände des Tempels im inneren wie im äußeren Raum wurden mit geschnitzten Bildern von Cherubim und Palmbäumen und mit geschnitzten Blüten verziert. Und der Fußboden wurde mit Gold überzogen. Der Eingang zum Allerheiligsten bekam Türflügel aus Olivenholz. Der Türrahmen war nach innen 5-fach abgestuft. Auf den beiden Türflügeln wurden Schnitzereien von Cherubim, Palmbäumen und Blüten angebracht und die Cherubim und Palmen mit Gold überzogen. Der Eingang des Tempelhauses bekam einen 4-fach abgestuften Türrahmen aus Olivenholz und eine Doppeltür aus Zypressenholz. Auf jeder Seite waren hintereinander je 2 drehbare Türflügel angebracht. Die Türflügel wurden mit vergoldeten Schnitzereien von Cherubim, Palmbäumen und Blüten verziert. Den inneren Vorhof um das Tempelhaus ließ Salomo mit einer Mauer einfassen, die in Schichten aus jeweils 3 Lagen behauener Steine und einer Lage Zedernbalken gebaut war. Im 4. Regierungsjahr Salomos, im 2. Monat, dem Monat Sif, wurde der Grundstein für den Tempel gelegt. Im 11. Regierungsjahr, im 8. Monat, dem Monat Bul, war der Bau mit der gesamten Einrichtung vollendet. Gut 7 Jahre hatte Salomo am Haus des Herrn gebaut. Wir lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 1 bis Kapitel 7, Vers 16. 7 Helfer für die Apostel. Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es, um eben diese Zeit, zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten: Es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und von Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln. Die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Stephanus wird verhaftet. In der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunenerregende Wunder. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus der Synagoge der Freigelassenen und den Synagogen der Juden aus Kyrene und Alexandria, sowie derer aus Kilikien und der Provinz Asien. Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Darauf stifteten sie eine Anzahl Männer dazu an, dass sie überall verbreiten sollten: Wir haben ihn Dinge sagen hören. Er hat Mose und Gott gelästert. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. In der Ratsversammlung ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten: Dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Wir haben selbst gehört, wie er sagte: Jesus von Nazareth wird diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Der oberste Priester fragte: Stimmt das, was diese Männer gegen dich vorbringen? Erinnerungen an den Bund Gottes mit Abraham. Stephanus antwortete: Brüder und Väter, hört mich an. Gott im Glanz seiner Herrlichkeit erschien unserem Ahnvater Abraham, als er noch in Mesopotamien lebte und noch nicht nach Haran gezogen war. Er sagte zu ihm: Verlass deine Heimat und deine Sippe und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldäer und zog nach Haran. Nachdem dann sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn hierher in dieses Land, in dem ihr heute lebt. Doch gab er ihm darin keinen Grundbesitz, nicht einen Fußbreit. Er versprach ihm nur, ihm das Land zu Besitz zu geben, ihm und seinen Nachkommen. Dabei war Abraham damals noch kinderlos. Über Abrahams Nachkommen aber sagte Gott: Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. 400 Jahre lang wird man sie hart behandeln und zu Sklavendiensten zwingen. Aber ich, sagte Gott, werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen, und dann werden sie von dort wegziehen und mir hier an diesem Ort Opfer darbringen und mich anbeten. Gott schloss mit Abraham einen Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Auf der Grundlage dieses Bundes zeugte Abraham seinen Sohn Isaak und beschnitt ihn am 8. Tag nach der Geburt. Und so zeugte und beschnitt auch Isaak seinen Sohn Jakob und Jakob seine 12 Söhne, unsere Stammväter. Josef und die Übersiedlung nach Ägypten. Jakobs Söhne, unsere Stammväter, waren jedoch eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber Gott war mit Josef und half ihm aus allen Schwierigkeiten. Er schenkte ihm Weisheit und verschaffte ihm Ansehen beim Pharao, dem König von Ägypten. So vertraute der Pharao ihm die Verwaltung ganz Ägyptens und die Aufsicht über die königlichen Güter an. Da kam eine Hungersnot und brachte große Bedrängnis über ganz Ägypten und über das Land Kanaan, und unsere Vorfahren hatten nichts mehr zu essen. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, dorthin. Als sie noch ein zweites Mal dorthin kamen, gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und der Pharao erfuhr, aus welcher Familie Josef stammte. Josef lud dann seinen Vater Jakob ein, mit der gesamten Familie, insgesamt 75 Personen, nach Ägypten überzusiedeln. So kam Jakob nach Ägypten. Dort starb er auch, er und seine Söhne, unsere Stammväter. Nach ihrem Tod wurden sie nach Sichem überführt und dort in dem Familiengrab bestattet, das Abraham von der Sippe Hamors durch Kauf erworben hatte. Psalm 127. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ein Lied Salomos zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Der Herr selbst muss das Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich. Der Herr selbst muss die Stadt beschützen, sonst ist jede Wache umsonst. Was könnt ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht, mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht. Das gibt Gott den Seinen im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn, mit ihnen belohnt er die Seinen. Kräftige Söhne sind für den Vater wie Pfeile in der Hand eines Kriegers. Wer viele solche Pfeile in seinem Köcher hat, der hat das Glück auf seiner Seite. Wenn seine Feinde ihn verklagen, verhelfen sie ihm zu seinem Recht. Sprüche 16, die Verse 28 bis 30. Ein heimtückischer Mensch sät überall Streit, und ein Verleumder bringt Freunde auseinander. Ein verbrecherischer Mensch stiftet seinen Freund zu Verbrechen an und führt ihn auf einen todbringenden Weg. Wer mit den Augen zwinkert, führt Böses im Schilde, und wer hämisch grinst, hat es schon vollbracht.